Direkt aus Europa, Nummer 455, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Es geht um den Motorradfahrer, der im Juni in Bremen-Walle einen 75 Jahre alten Mann angefahren und getötet hat. Der Motorradfahrer deutlich zu schnell. Und nun hat die Bremer Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Und zwar, und das überrascht ein bisschen, wegen Mordes bei einem Verkehrsunfall.
Da war dieser Sachverhalt einfach so, dass sich hier tatsächlich Mordmerkmale ergeben haben. Und vor diesem Hintergrund ist dann die Anklageerhebung auch mit diesem rechtlichen Kontext zwingend.
Jan-Henning Kuhn, Leiter der Staatsanwaltschaft Bremen. Seit Jahren sterben Menschen, weil Fahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind, sich mitunter sogar Rennen liefern. Die Unfallverursacher wurden bisher wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und kamen nicht selten mit Bewährungsstrafen davon. Nun hat sich, so scheint es, der Wind gedreht. Nicht nur in Bremen, auch in Berlin und zuletzt in Mönchengladbach wurden Raser, die tödliche Unfälle verursachten, wegen Mordes angeklagt. Jan-Henning Kuhn begründet die neue Argumentation der Staatsanwaltschaft.
Da stellt sich natürlich dann wirklich die Frage bei diesem Risikopotenzial, ob derjenige, der so fährt, nicht letzten Endes auch billigend den Tod von Menschen in Kauf nimmt. Und dann ist die Konsequenz eben, ihn wegen Totschlags anzuklagen, wegen Totschlags oder Mordes und nicht nur wegen fahrlässiger Tötung.
Sind Mordanklagen gegen Raser ein Zeichen für eine neue Härte bei Deutschlands Staatsanwälten und Staatsanwältinnen?
Also zunächst einmal, denke ich, ist es Aufgabe der Staatsanwaltschaft, keine Zeichen zu setzen, sondern Sachverhalte zu bewerten und zwar nach strafrechtlichen Kategorien.
Aber genau das ist die Frage. Haben sich die Maßstäbe verändert, nach denen Staatsanwälte die Fälle bewerten, die auf ihren Schreibtisch kommen? Für Felix Herzog, Strafrechtsprofessor an der Universität Bremen.
Passt es in eine gewisse kriminalpolitische Stimmung heute, dass Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, glaube ich, sich auch sehen als eine Instanz in der Gesellschaft, die sagt, jetzt reicht es.
Der rechtliche Blick auf Ereignisse ändert sich. Das gilt nicht nur für tödliche Verkehrsunfälle durch Raser, sondern gerade auch für Wirtschaftsdelikte, sagt Felix Herzog.
Es gibt eine viel höhere Intensität von Ermittlungen, es gibt eine höhere Bereitschaft anzuklagen und es gibt Ehrgeiz auf dem Feld der Wirtschaftskriminalität.
Zum Beispiel in Bochum. Die Staatsanwaltschaft dort besitzt eine Schwerpunktabteilung zur Verfolgung von Wirtschaftskriminalität. Die wurde 1968 eingerichtet. Spezialisierte Staatsanwälte, so die Idee, sollten komplizierte Wirtschaftsstraftaten zügiger bearbeiten können. Die Anfänge der Abteilung waren bescheiden, erzählt Staatsanwältin Cornelia Kötter.
Wir haben damals einen Oberstaatsanwalt gehabt und zwei Staatsanwälte. Das war damals die gesamte Wirtschaftsabteilung.
Schon vor einem halben Jahrhundert hatten die Wirtschaftsstaatsanwälte mit Betrügereien im großen Stil zu tun.
Aktuell sind wir 34 Personen in unserem Team und nehmen die Etagen 11 bis 13 unseres großen Gebäudes ein. Von Bedeutung ist vielleicht noch, dass zu unserem Team nicht nur Juristen gehören, sondern darüber hinaus auch 5 Wirtschaftsreferenten, 6 Buchhalter und 2 Wirtschaftsinformatiker.
Natürlich müssen Staatsanwälte und Staatsanwältinnen ihre Arbeit ohne Ansehen der Person erledigen. Auch wenn sie oft Anklagebehörde genannt werden, Staatsanwaltschaften müssen belastendes und entlastendes Material zusammentragen. Erst dann entscheiden sie, ob überhaupt eine strafbare Handlung vorliegt. Falls ja, ist die nächste Frage: Strafbefehl verbunden mit einer Geldstrafe zum Beispiel oder einem Fahrverbot oder Prozess. Bremen im Büro von Oberstaatsanwalt Jan-Henning Kuhn. Er sei mit Leidenschaft Staatsanwalt, sagt der Mitfünfziger. Jan-Henning Kuhn ist sichtlich zufrieden, dass er gerade eine organisatorische Neuerung in seiner Behörde durchgesetzt hat. Das ist nicht leicht im seit Kriegsende sozialdemokratisch regierten Bremen mit langen Entscheidungswegen und sehr mächtigen Personalvertretungen. Die Veränderung soll helfen, Gewaltkriminalität besser zu bekämpfen.
Die gefährliche Körperverletzung nimmt zu, das Messer sitzt lockerer, Gegenstände, die zu erheblichen Verletzungen führen können, sind einfach immer präsenter. Und da haben wir hier, das ist, glaube ich, einmalig in Deutschland, versucht zu sagen, das wollen wir so weit zentralisieren, dass wir 4 Kollegen und 2 Kollegen im Bereich der Jugendabteilung mit dieser Aufgabe speziell betrauen und ihnen mehr Zeit einräumen, damit sie diese Sachverhalte auch vernünftig bearbeiten können. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Im Bereich des Jugendrechts und der Verfolgung von Jugendlichen und Heranwachsenden hat sich eine ganze Menge geändert. Ich kenne das aus Hamburg. Das war auch so ein bisschen der Geist, der damals herrschte. Um Gottes Willen keine Gefängnisse, kein Vollzug. Das kriminalisiert nur. Immer wieder Verständnis haben, immer wieder Nachsicht zeigen. Bis man dann irgendwo merkte, dass Erziehung eben nicht nur Nachsicht bedeutet, sondern auch Grenzen aufzeigen. Und das ist eben auch strafrechtlich so.
Strafrechtsprofessor Felix Herzog.
Das ist bei meinen Studierenden so, dass also die Studentinnen weit vorausliegen in der Leistungsfähigkeit gegenüber den Männern. Eindeutig kann man das sagen. Das betrifft auch Frauen aus Migrantenfamilien, die jetzt zweite, dritte Generation, die streben auch in diese Berufe. Und das bringt einen völlig anderen Wind in die Staatsanwaltschaften. Also das kann man zum Beispiel sehr gut daran beobachten, wie in Bayern in Wirtschaftsstrafsachen verfolgt sind fast ausschließlich Frauen, die in Staatsanwaltschaften dort tätig sind.
Meiningen ist eine schmucke Residenzstadt im südlichen Thüringen, bekannt für sein Theater und die im detailreichen fränkischen Fachwerkstil gestalteten Bürgerhäuser. In leichtem Bogen fließt die Werra am Stadtzentrum vorbei, aber
der Fluss ist krank. Und zwar ist er sowohl chronisch krank als auch häufig akut krank. Und krank bedeutet, dass er vor allen Dingen unter einer zu hohen Salzbelastung leidet.
Diagnostiziert Professor Dietrich Borchert, Gewässerökologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Verantwortlich für die Belastung ist das Unternehmen Kali und Salz, kurz K+S. Der international tätige Konzern betreibt als einziger in Deutschland noch Kalibergbau und ist ein bedeutender Arbeitgeber in der Region. Kali wird als Dünger verwandt. Zur DDR-Zeit war die Salzbelastung sogar noch höher. Aber heute wollen viele Gemeinden an der Werra die Versalzung des Flusses und die Verpressung von Salzlauge in den Boden nicht mehr hinnehmen, denn es gefährdet das Trinkwasser. Seit Jahren gibt es in dem sanften Hügelland Widerstand gegen die salzigen Kollateralschäden der K+S-Produktion. Die Gemeinde Gerstungen hat Anzeige erstattet. Jochen Grundler, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Meiningen.
Die Gemeinde Gerstungen hat in ihrer Anzeige dargelegt, dass der Salzgehalt extrem hoch ist des eingepressten Abwassers und die Formation, in die das Abwasser eingebracht wird, in Kontakt mit Trinkwasserreservoiren steht. Und im Rahmen dieser Anzeige gab es den Anfangsverdacht, dass Genehmigungen für die Versenkung der Abwässer unrechtmäßig sind.
Ein Fall für das Sonderdezernat für Umwelt. Umweltdelikte sind zu einem wichtigen Arbeitsfeld für Anklagebehörden geworden.
Die Justiz ist ja eingebunden in die Gesellschaft. Es wird heute etwas verfolgt, was man früher vielleicht nicht verfolgt hat. Ich will mal ein Beispiel nennen. Die Erziehung mit dem Rohrstock. Das war mal eine anerkannte Erziehungsmethode. Mittlerweile ist es eine gefährliche Körperverletzung.
Auch beim Grundwasser hat sich die Rechtslage völlig verändert.
Es gab eine Zeit, da war jemand der Meinung, wenn ich ein Grundstück habe, dann gehört mir auch das Grundwasser unten drunter. Dann kam irgendwann der Gesetzgeber und hat gesagt, Grundwasser ist Gemeinschaftseigentum.
Aber nicht nur die Gesetze haben sich geändert.
Der Hauptpunkt ist, dass sensibler hingeschaut wird.
Jochen Grundler und seine Kollegen und Kolleginnen müssen dann prüfen, ob das, was da an vermeintlichen Umweltsauereien angezeigt wird, auch tatsächlich strafbar ist. Nach der Anzeige der Gemeinde Gerstungen durchforstete der Umweltstaatsanwalt Behördenunterlagen auf der Suche nach Hinweisen auf unrechtmäßiges Handeln. Das Ergebnis: ein Anfangsverdacht, dass K plus S mit der Aufsichtsbehörde gemauschelt haben könnte. Dass also das thüringische Landesbergamt tatsächlich, wie von der Gemeinde Gerstungen behauptet, eine Verpressung von Salz genehmigt hat, obwohl es nicht hätte genehmigen dürfen. Im März 2016 beschlagnahmt die Staatsanwaltschaft Berge von Akten bei K plus S. Der Umweltstaatsanwalt auf der Suche nach dem entscheidenden Aktenvermerk, ungefähr so, heute mit Behördenleiter X gut gegessen, danach war alles klar.
Ja, so wäre es im Film gewesen. Ja, man sucht dann einfach nach Unterlagen, die auch möglicherweise mittelbar den Schluss darauf zulassen.
Der Staatsanwalt kommt zu dem Schluss, es habe ein unrechtmäßiges Zusammenwirken zwischen K plus S und der Aufsichtsbehörde gegeben. Er erhebt Anklage gegen 14 Beschäftigte des Konzerns sowie gegen 3 Beamte des Landesbergamtes. Es habe keine Versuche gegeben, den Staatsanwalt zu beeinflussen, versichert Jochen Grundler. Das muss durchaus erwähnt werden, denn anders als Richter und Richterinnen, die unabhängig sind, ist die Staatsanwaltschaft eine hierarchisch organisierte Behörde. An der Spitze die Behördenleitung, darüber das Justizministerium. Strafrechtsprofessor Felix Herzog.
Es gibt an der Spitze das Justizministerium, was nicht Staatsanwalt Müller anrufen kann und sagen, du stellst das jetzt ein, aber was mit Nachfragen und Rückfragen und Berichten, die angefordert werden, natürlich auf Verfahren schon Einfluss nehmen kann. Und gerüchteweise sagt man, in manchen Bundesländern wird das intensiver gemacht, als das in anderen der Fall ist. Zum Beispiel sagt man, was vielleicht irgendwie politisch erstaunlich ist, aber man sagt, in Bayern mischt sich die Politik nicht in die Arbeit aus Prinzip der Staatsanwaltschaften ein, während das in Nordrhein-Westfalen schon mal vorgekommen sein soll. Gerüchteweise sagt man das so.
Nach Auswertung aller Unterlagen war die Bewertung durch uns so, dass wir gesagt haben, es besteht ein hinreichender Tatverdacht der Straftat. Das war unsere Auffassung.
Das Landgericht ließ keine Hauptverhandlung zu. Die Staatsanwaltschaft wollte sich damit nicht abfinden. Sie ging vors Oberlandesgericht und scheiterte.
Das OLG hat es dann anders gesehen. Punkt. Natürlich gibt es verschiedene Sichtweisen und das muss man akzeptieren.
Cornelia Kötter ist sicher, dass ihrer Spezialabteilung für Wirtschaftsdelikte die Arbeit nicht ausgehen wird.
Wenn ein Deliktsfeld ein bisschen nachlässt, dann kommen im anderen Bereich wieder neue Täter hinterher. Also wir werden nicht aussterben.
Kriminalität ist heute oft grenzüberschreitend. Die Internationalisierung des Verbrechens führt zu verstärkter Zusammenarbeit der Strafverfolger. Das Europäische Parlament hat im Oktober 2017 die Einrichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft beschlossen. Ein Schwerpunkt sind Wirtschaftsstraftaten. Allein der Schaden aus Mehrwertsteuerbetrug wird in der EU auf 50 Milliarden Euro jährlich geschätzt.
Seit 4 Jahren habe ich einen Anstieg der Eingangszahlen.
Jan-Henning Kuhn, Chef der Bremer Anklagebehörde, muss einen ständigen Balanceakt hinlegen zwischen steigenden Fallzahlen und knappen Mitteln.
Ich will durchaus vielleicht konzidieren, dass wir natürlich manchmal schon vielleicht das eine oder andere Verfahren mehr einstellen, wenn der Aktendruck besonders groß ist, als wir es vielleicht tun würden, wenn wir einen nicht so großen Aktendruck hätten.
Immerhin kann Kuhn einen deutlichen Fortschritt im Sinne des Dreiklangs von Wahrheit, Gerechtigkeit und Rechtsfrieden feststellen, der die Arbeit der Justiz leiten soll. Die Opfer von Straftaten finden mehr Beachtung als früher, vor allem durch die stärkere Position der Nebenklage. Angeklagte, denen etwa wegen Gewalttaten der Prozess gemacht wird, sehen sich heute im Gerichtssaal nicht selten einem Doppelpack aus Staatsanwaltschaft und Nebenklage gegenüber. Verhaltensweisen, die nach Auffassung des Gesetzgebers Schaden anrichten, werden immer weniger geduldet.
Der Gesetzgeber schließt Strafbarkeitslücken, die er meint zu sehen. Und das heißt also, es wird eigentlich immer mehr unter Strafe gestellt.
Staatsanwälte und Staatsanwältinnen können nicht alle möglichen zivilisatorischen Defizite ausgleichen. Dagegen müssen an vielen Stellen der Gesellschaft entschieden Zeichen gesetzt werden. Gegen Gewalt, gegen Gier und Rücksichtslosigkeit, die anderen Menschen schaden. Das könnte jedenfalls auf längere Sicht die Aktenberge in Deutschlands Staatsanwaltschaften tatsächlich eindämmen.
Wie Deutschlands Staatsanwaltschaften ermitteln und anklagen, Sie hörten ein Feature von Gabi Meyer. Es sprach die Autorin. Das morgige Feature dreht sich um Nachhilfe.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Forderung nach Empathie hat sich in allen unseren Lebensbereichen breit gemacht. Buch- und Zeitschriftentitel beschwören die Kraft der mitfühlenden Fähigkeit. Eltern wollen, dass ihre Kinder mitfühlend reagieren, wenn sie im Kinder- oder Klassenzimmer streiten.
Empathie wurde in der deutschen Sprache erst im späteren 20. Jahrhundert geläufig. 1902 entwickelte der Psychologe und Philosoph Theodor Lips das Wort Einfühlung. Es bezog sich zunächst auf den Zwang zur motorischen Nachahmung des Gegenübers. Aus dem Wort Einfühlung wurde in der englischen Übersetzung Empathy, das ab 1960 mit Empathie zurück ins Deutsche übersetzt wurde. Viele Jahre war Empathie nur in der Wissenschaft geläufig, um dann gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu einem allgegenwärtigen, alltäglichen Begriff zu werden.
Empathie. Das Wort klingt gut und verspricht, unser gesellschaftliches Zusammenleben kann gelingen. Wir müssen die mitfühlende Fähigkeit nur ausreichend aktivieren, denn sie steckt in uns. Doch warum sollte Empathie überhaupt dazu beitragen, eine bessere Gesellschaft zu ermöglichen?
Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass Empathie sowas ist wie der, also auf Englisch sagt man das, the social glue, der soziale Klebstoff, der uns ermöglicht, zusammenzuleben. Also die Fähigkeit zu fühlen, was andere fühlen und dadurch auch besser zu verstehen, wo die sich gerade befinden in ihrer Gefühls- und Gedankenwelt, ist natürlich ganz zentral für diese soziale Interaktion. Aber es ist kein Automatismus.
Klaus Lamm arbeitet als Neurowissenschaftler und Psychologe an der Universität in Wien.
Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger.
Wenn ich die Emotion bei einer anderen Person bemerke, beobachte, wahrnehme, dann werden in meinem Gehirn ähnliche Bereiche aktiv, wie wenn ich selbst diese Emotion empfinde.
Und das bezieht sich auf alle Emotionen des Gegenübers. Trauer, Freude, auch Scham oder Ekel. Besonders häufig wird jedoch die Resonanz auf Schmerz untersucht. Wie reagiert jemand, wenn er zuschaut, wie einem anderen körperlicher Schmerz zugefügt wird?
Es sind Bereiche im Gehirn aktiv, die auch dann aktiv sind, wenn ich selbst Schmerzen empfinde. Also die Wahrnehmung des Schmerzes einer anderen Person, die Empathie für diesen Schmerz, ist in gewissem Sinne sowas wie mein eigener Schmerz auch. In meinem eigenen Schmerzsystem nehme ich das wahr.
Und das heißt?
Wir verstehen unter Empathie die Fähigkeit, das zu fühlen, was andere fühlen. Damit ist jetzt noch keine sogenannte prosoziale Motivation verbunden. Also noch muss kein Mitgefühl damit verbunden sein. Es ist ganz wichtig, dass wir Empathie von Mitgefühl trennen.
Empathie heißt zunächst nur, ich fühle, was du fühlst. Mitgefühl ist weitaus komplexer.
Ich fühle etwas für dich. Ich empfinde etwas für dich. Ich möchte dich unterstützen. Ich versuche zum Beispiel, wenn es dir schlecht geht, dich dabei zu unterstützen, dass es dir besser geht.
Wir empfinden körperlich mit, was ein anderer fühlt. Das ist etwas anderes, als es kognitiv nachzuvollziehen.
Jetzt gibt es viele Definitionen, aber eine zentrale Empathie-Definition besagt ja, dass es darum so etwas wie einen Perspektivwechsel geht.
Jan Slaby, Professor der Philosophie des Geistes und der Emotionen, Freie Universität Berlin.
Man kann sich in den anderen einfühlen, das heißt nicht nur, dass es irgendwie eine gefühlsmäßige Resonanz gibt, sondern eben auch einen kognitiven Perspektivwechsel. Man kann sich auch vorstellen, der andere zu sein in einer Situation, die von der eigenen Situation unterschieden ist.
Für Jan Slaby gehört das gedankliche Einfühlen zum Empathiebegriff dazu. Und trotzdem, nur weil sich jemand gedanklich einfühlt, muss sich das nicht unbedingt in seinem Handeln widerspiegeln. Empathie ist zunächst nur der, wenn auch erstaunliche, Mechanismus,
die Gefühlslage eines anderen genau nachzuempfinden. Neurowissenschaftler Klaus Lamm:
Man spricht halt oft von Empathie als sozialer Emotion. Ich habe ja die Emotion eigentlich nicht selber, sondern ich spüre das, was eine andere Person spürt. Und vor dem Hintergrund ist Empathie auf jeden Fall eine Emotion. Also es ist allen Mechanismen und Prozessen unterworfen, die Emotionen, die man selbst empfindet, auch irgendwie aufweisen.
Eigenliebe und Eigennutz sind die Triebfedern des Kapitalismus, sagt der Ökonom und Moralphilosoph Adam Smith in seinem Werk Wealth of Nations von 1776. Doch dieser rein ökonomisch orientierten Haltung stellt Smith eine andere gegenüber. Sympathy, sein Wort für Empathie, nennt er die menschliche Fähigkeit, die das soziale Zusammenleben gewährleisten soll.
Man mag den Menschen für noch so egoistisch halten, es liegen doch offenbar gewisse Prinzipien in seiner Natur, die ihn dazu bestimmen, an dem Schicksal anderer teilzunehmen.
Beginnt Adam Smith seine Theorie der ethischen Gefühle von 1759. Wie möchte ich in dieser Situation behandelt werden, fragt sich die einfühlende Person, die nicht nur aus einem ersten empathischen Impuls heraus reagieren möchte. Dass die Antwort davon abhängt, wie gut ich den anderen kenne und wie vertraut mir seine Lebensumstände sind, beschreibt Adam Smith auch. Eine Erkenntnis, die mehr als 2 Jahrhunderte später die sozialen Neurowissenschaften belegen.
Ich empfinde zum Beispiel mehr Empathie und damit verbunden dann wahrscheinlich auch mehr Mitgefühl für Personen, die mir näher stehen. Sei das jetzt meine eigene Familie, meine eigene soziale Gruppe, meine Mitarbeiter etc. Das heißt, hier gibt es sozusagen eine Verzerrung, die man aus einer ethisch-moralischen Perspektive möglicherweise nicht haben wollen würde.
Warum ist Empathie Anfang des 21. Jahrhunderts ein so starker, gerade auch globaler Hoffnungsträger?
Ich denke, es ist ein Symptom dessen, dass wir in Zeiten leben, die mit relativ viel Unsicherheit verbunden sind, wo vielleicht auch viele Institutionen wegfallen, die sonst uns gestützt haben, wie zum Beispiel auch die Kirche, Glaube etc., entsteht das Gefühl, wir müssen das irgendwie wieder zurückholen. Wir dürfen dem Egoismus nicht zu viel Platz geben. Und da ist sozusagen Empathie, beziehungsweise eigentlich in meiner Definition Mitgefühl und prosoziale Intentionen, ist eine Möglichkeit, gegen diesen Egoismus anzukämpfen.
Das Gefühl allein ist keine unerschöpfliche Größe. Es braucht gesellschaftliche Rahmenbedingungen, damit aus der empathischen Fähigkeit dauerhaftes Handeln, Mitgefühl entstehen kann. Empathie muss grundsätzlich wertgeschätzt werden. Andererseits braucht es klare Handlungsspielräume, damit das Gefühl nicht ohnmächtig überfordert, sondern zu einem starken Handlungsimpuls wird. Und manchmal braucht ein empathisches Mitgefühl vor allem eines: einen klaren Kopf.
Empathie – Renaissance eines Gefühls? Ein Feature von Regina Voss. Am Mikrofon der Zeitfragen war heute Eva Reisig. Danke fürs Zuhören und Ihnen allen einen schönen Abend.
20 Uhr. Die Nachrichten.
Nach dem jüngsten Raketenabschuss durch Nordkorea hat US-Präsident Trump neue Strafmaßnahmen gegen das Land angekündigt. Noch heute würden zusätzliche bedeutende Sanktionen gegen Pyongyang verhängt, gab Trump über den Kurzbotschaftendienst Twitter bekannt. Nordkorea hatte zuvor eine Rakete mit besonders großer Reichweite getestet.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe direkt aus Europa Nummer 454. Eine Radiojournalistin hat 2 Jahre lang ihr Tonaufnahmegerät mitgenommen, wenn sie ihre Eltern mal an einem Wochenende besucht hat, und hat es irgendwo hingestellt und laufen lassen, während sie mit ihrer Mutter zusammen etwas im Haushalt gemacht hat und sie dabei miteinander gesprochen haben. Während das Aufnahmegerät stundenlang lief, hat die Journalistin zeitweise kaum noch daran gedacht, und ihrer Mutter war wohl kaum bewusst, dass alles, was sie gesagt hat, aufgenommen wurde. Als ihre Tochter sich überlegt hat, was sie davon für die Sendung am 9. Mai verwenden wollte, hat sie ihre Mutter bestimmt gefragt, ob sie das alles verwenden darf, und ihre Mutter war damit wohl einverstanden. Die junge Frau Schwarz ist 1972 in Mainz geboren. Sie ist seit 2003 in Berlin beim Deutschlandfunk. Ihre Mutter ist 1938 geboren. Sie hat 3 Kinder. Da sie sich nicht wie bei einem Interview vorher überlegt hat, was sie sagen will, klingt alles, was sie sagt, ganz natürlich. Ihr Mann ist 1 Jahr älter als sie. Er ist nicht so gesprächig wie seine Frau. Er freut sich, dass seine Tochter mal wieder aus Berlin zu ihnen zu Besuch gekommen ist, aber dann zieht er sich gleich wieder in sein Arbeitszimmer zurück. Das ist ein Raum im Keller, in den nur durch einen vergitterten Lichtschacht ein bisschen Luft und Licht kommt. Dieser Raum war früher das Spielzimmer der 3 Kinder, und nachdem alle 3 von zu Hause ausgezogen waren, hatte er daraus eine Dunkelkammer gemacht, um selber Filme zu entwickeln und Abzüge zu machen. Aber dann hat er sich die Dunkelkammer zum Arbeitszimmer umgebaut. Er ist Schriftsteller, aber nicht von Beruf, sondern als Hobby. Er schreibt gesellschaftskritische Romane, christliche Romane, Romane, in denen es um den Lärm von Flugzeugen geht, die in Frankfurt gestartet sind oder dort landen wollen, und Liebesromane, aber verkauft hat er noch nicht viele. Das ist nur sein Hobby. Damit beschäftigt er sich 2 bis 4 Stunden am Tag, und zum Mittagsschlaf legt er sich da 1/2 Stunde aufs Sofa. Ein Teil seines Arbeitszimmers dient dem Ehepaar aber auch als Lagerraum für Dinge, die sie nicht mehr brauchen, die sie aber nicht wegwerfen wollen. Viel Platz hat er da also nicht, aber da fühlt er sich wohl. So geht es wohl vielen Männern. Sie haben 1965 geheiratet. Das war zwar nicht der Mann, den sie am liebsten geheiratet hätte, aber daraus ist doch eine gute Ehe geworden. Sie sind nun schon seit mehr als 50 Jahren verheiratet und scheinen gut miteinander auszukommen. Die Ehe hatte die Gemeindereferentin der Gemeinde vermittelt, also eine Theologin, für die es als Katholikin kein anderes Gemeindeamt gibt. Bei der Taufe der Autorin der Sendung ist sie deren Patentante geworden. Als die alte Frau Schwarz noch ein Kind war, hat sie es nicht leicht gehabt. Sie hatte einen älteren Bruder, und der war ihrer Mutter lieber. Ihrer Mutter hat nicht gefallen, dass ihre Tochter nicht so ordentlich war, wie sie das gerne gehabt hätte, und in ihren Augen vielleicht auch nicht geradlinig und moralisch genug. Sie ist in einer katholischen Gegend aufgewachsen und geht immer noch jeden Sonntag in die Kirche, und vor dem Essen wird gebetet. Ihr wurde beigebracht, keine Gefühle zu zeigen. Sie näht sich schon seit Jahrzehnten jedes Kleidungsstück selber. Sie ist eitel, und es stört sie sehr, dass sie schon früh am Hals viel Falten bekommen hat, aber zu einer Schönheitsoperation hat sie sich doch nicht entschließen können. Bildung findet sie auch sehr wichtig. Das hängt wohl damit zusammen, dass sie schon mit 14 Jahren die Schule verlassen musste, um Verkäuferin zu werden. Um etwas für ihre Bildung zu tun, hat sie die Wochenzeitung Die Zeit abonniert, aber viele Ausgaben bleiben ungelesen liegen. Als ihre Tochter zu Besuch kommt, liegt da noch eine Ausgabe von vor 1 Jahr mit einem Bericht über den Mordanschlag auf die Redaktion einer französischen Wochenzeitung. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 454. Danke.